Ja, meine Damen und Herren, es gibt ja immer viele, viele Jubiläen. Es gibt welche, die kann man vergessen, da muss man nicht mitfeiern. Aber es gibt natürlich Jubiläen, die ganz wichtig sind, nämlich jetzt 150. Geburtstag von Edmund Husserl in diesem Jahr. Und Studierende der Soziologie aus dem Grundstudium wissen natürlich, was die Soziologie Edmund Husserl verdankt, nämlich die phänomenologische Methode. Alfred Schütz hat sie in die Soziologie übersetzt. Edmund Husserl war Philosoph in Freiburg. Die Freiburger Universität hat ihm übel zugesetzt. Einer seiner wichtigsten Schüler, Martin Heidegger, hat ihn dann hässlich behandelt. 1937 wurde er in Freiburg begraben. Kein einziger Vertreter der Freiburger Universität hat an der Beerdigung teilgenommen. Edmund Husserl war Jude. Dieser 150. Geburtstag ist deshalb auch noch besonders wichtig, weil einer der wichtigen Phänomenologen in der Bundesrepublik, der lebenden Phänomenologen, nämlich der Kollege Bernhard Waldenfels, sein Archiv der Universität Freiburg übermacht hat, als Vorlass. Und zum 150. Geburtstag wird eben auch das Bernhard Waldenfels Archiv an der Universität Freiburg eröffnet. Dazu gibt es eine Veranstaltung, jetzt diese Woche Donnerstag, 26. November, und zwar in der Aula. Es geht los mit dem üblichen Grußworte Shiva, Risha und Herr Gander von der Philosophie als Direktor des Husserls-Archivs, dem jetzt auch das Waldenberg-Archiv zugeordnet ist. Und dann kommt der Festvortrag von Bernhard Waldenfels, Normalität im Widerstreit. Das sollten Sie sich, denke ich, nicht entgehen lassen. Normalität im Widerstreit, was ist normal, was ist anormal? Ja, und dann schließt daran an, das habe ich jetzt gar nicht mehr auf der Folie, das finden Sie aber, Freitag und Samstag die Husserl-Arbeitstage mit vielen, vielen interessanten Vorträgen. Das können Sie sich selber angucken in den Aushängen, was da dann noch alles stattfindet. Also das kann ich nur empfehlen, jetzt am Freitag. Das ist auch eine Veranstaltung, die man nicht unbedingt bildungsbestreiten soll, weil es wirklich eine sehr bildende wird, der Vortrag von Waldenfels. Dann, Kai, weiß ich jetzt nicht, wann das ist, aber es gibt am Freitag dann wieder zum Bildungsstreik einen Vorlesungsmarathon. Und ich, wie? Freitag. Der Festtag ist Donnerstag und der Bildungsmarathon ist Freitag. Einen Tag später. So habe ich das richtig, ja? Ah ja, hier, Donnerstag ist der Waldenfels-Vortrag. Das Kolloquium geht bis Samstag weiter mit unheimlich vielen. So, dann mache ich das mal weg. Der Marathon, der geht irgendwann um 10 Uhr los. Und ich habe mich angemeldet. Ich habe noch keine genaue Terminschiene, aber irgendwann, entweder 19 Uhr oder 20 Uhr, bin ich mit dabei und halte eine Vorlesung zum Thema die Rolle der Professorenschaft beim Scheitern deutscher Hochschulreformen. Das ist bei der Hin- und Herschieberei der Verantwortung vielleicht mal nötig zu sagen. Also achten Sie auf diese Ankündigung, dann wissen Sie, ob das jetzt 19 Uhr oder 20 Uhr ist. Ja, zu unseren Sachen jetzt. Wir sind im Kapitel Ethik, ethische Problematisierung, zweiter Teil, Bruch der Kontinuität. Und das ist etwas anderes als die Perversion der Entwicklung. Das unterscheidet sich. Sowjetische Konzentrationslager, da ging es, was den ideengeschichtlichen Hintergrund anging, um eben die Perversion des Entwicklungsdenkens. Von Auschwitz wird man nicht sagen können, dass hier eine Idee, die mal gut war, pervertiert worden ist. Das ist ein anderes Thema. Wir sind in einem anderen Bereich. Auschwitz, das hatte ich schon gesagt, war ein Zivilisationsbruch. Das heißt, alle Aussagen, man sei da irgendwie in etwas hineingeschlittert, was man eigentlich nicht gewollt habe, die gehen hier ins Leere. Denn Auschwitz war ein mit Absicht vollzogener Bruch der Kontinuität. Absicht bezieht sich auf die Nationalsozialisten. Dass die Juden das deutsche Volk verderben und daher weg müssen, haben die Nazis seit ihrer Geburtsstunde laut gesagt. Aber, und das ist nun auch wichtig, der Entschluss zur industriellen, medizinisch-technischen Vernichtung und die Durchführung der, wie das genannt wurde, Endlösung der Judenfrage, das haben die Nazis versucht, mit allen Mitteln geheim zu halten. Niemand sollte darüber was von erfahren. Und es bestand, wenn Sie die Texte der Akteure lesen, auch nicht der Hintergedanke, dass man sich später einmal, wenn dann die Nationalsozialisten den Krieg gewonnen hätten, ausgerechnet dieser Taten besonders rühmen wollte. Diese Geheimhaltung um Auschwitz und die Judenvernichtung, sie war nicht taktisch, sondern, das ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, sie war grundsätzlich der Schein der Kontinuität der Kultur, er sollte gewahrt werden. Der Schein der Kontinuität der Kultur sollte gewahrt werden. Und das ist eben wichtig. Ich denke, meine Damen und Herren, Sie kommen an den Nationalsozialismus nicht heran, wenn Sie mit den Seiten anfangen, die irgendwie abnorm, sensationell, grauenvoll etc. sind. Da sind Sie auch. Aber die Hauptseite ist, wie kann man im absichtsvollen Bruch der Kontinuität den Schein der Kontinuität aufrechterhalten? Ja, ich weiß, dass die in der Bundesrepublik ja mühsam etablierten Formen des Auschwitz-Gedenkens immer auch die mehr emotionalen Seiten hervorheben. Kerzen, Schweigemarsch, stilles Gedenken, das ist alles sehr stark betont. Das sind Formen natürlich der Sakralisierung des Gedenkens. Und Sakralisierung ist immer, wie soll man sagen, ein letztes Mittel, wenn einem andere Mittel aus der Hand fallen. Das ist durchaus nachvollziehbar, diese Entwicklung der Sakralisierung. Aber es macht es nicht einfacher, über Auschwitz in aufklärerischer Absicht zu sprechen. Denn alle Sakralisierung hat ja eine Achillesferse. Wo etwas sakralisiert wird, da kann eben Blasphemie sofort aufkeimen. Und so hatte man sich das Berliner Holocaust-Denkmal als einen Ort der Stille und des Gedenkens gedacht. Man war auch irgendwie vorbereitet darauf, dass antisemitische Schmierereien dort drohten, aber nicht vorbereitet war man auf die Stelenspringer, die am ersten Tag mit sportlichen Übungen begannen, über die Steine zu springen. Das ist das Problem aller Sakralisierung. Die Blasphemie ist sofort dabei. Ich will das jetzt nicht weiter verfolgen. Mir geht es ja in dieser Vorlesung um die tiefen Strukturen der Modernitätskatastrophen und jetzt eben um die tiefen Struktur der Modernitätskatastrophe von Auschwitz. Denn wenn so sehr Sakralität bemüht wird, so liegt das daran, dass es in der Tiefe dieser Katastrophe um einen Bruch mit dem Projekt der Rationalität selbst geht. Sakralisierung und dieses tiefen Geschehen, Bruch der Kontinuität des Projekts der Sakralität hängen zusammen. Der Bruch der Kontinuität betrifft nämlich das Gesamtprojekt des okzidentalen Rationalismus, der Aufklärung, des Gleichbleibens einer universellen Vernunft. Es geht um die Kontinuität der Idee einer rationalen Diskursgemeinschaft. Und damit habe ich ja letztes Mal angefangen. Soll man sich auf eine Diskussion mit Argumenten von Auschwitz-Revisionisten einlassen? Soll man das? Es geht um die Kontinuität dieser Idee einer Diskursgemeinschaft. Soll man sich mit Leuten einlassen, die beweisen wollen, dass Gaskammern nicht existierten? Mit Leuten, die hier zweifeln, die Details in Frage stellen, mit dem Ziel eben Auschwitz zu relativieren, diesem Geschehen das Exzeptionelle wegzunehmen, es zu normalisieren und in die Kontinuität der schlimmen Sachen, die nun einmal in der Welt passieren, einfach einzureihen. Wenn Sie dem Diskurs von Auschwitz-Revisionisten zuhören, dann merken Sie das. Sie kontinuieren einen rationalen Habitus. Sie zweifeln, sie hinterfragen, sie sind auf der Suche nach Details. Und wir haben uns die Frage zu stellen, wie gehen wir mit diesem Bruch um? Sollen wir uns darauf einlassen? Sollen wir die Kontinuität der Kommunikationsgemeinschaft aufrechterhalten, angesichts der Tatsache, dass sie ja gerade im Zivilisationsbruch gebrochen ist? Meine Damen und Herren, das ist eine Problemlage. Ich hatte schon gesagt, das ist viel zu wichtig, als dass ich Ihnen das ersparen kann. Also diese Leute treten, Auschwitz-Revisionisten treten mit einer aufklärerischen Haltung auf. Und der Tenor lautet, warum sollen wir nicht Auschwitz so untersuchen, wie bisher in Europa verfahren wurde? Wir zweifeln an Aussagen, wir prüfen Fakten, wir beugen uns nicht vor der Irrationalität mythischer Auffassungen, sondern streiten uns darüber, was als Faktum anerkannt werden muss und was nicht. Und das heißt in der Konsequenz, wir müssen uns über Auschwitz streiten, wie wir uns über andere Dinge streiten, über das, was da passiert ist. Und wenn Sie diesen Tenor hören, dem begegnen, so geraten Sie eben angesichts dieser Modernitätskatastrophe unweigerlich in ein Feld ethischer Problematisierung, das ganz anders gelagert ist als das Feld ethischer Problematisierung, das ich im ersten Abschnitt Perversion der Entwicklung dargestellt habe. Sie werden den Auschwitz-Revisionisten gegenübersehen, sich die Frage ja zuerst mal an sich selbst richten, soll ich mich überhaupt darauf einlassen, auf diesen Streit über Auschwitz? Soll ich überhaupt auf diese Zweifel, die da vorgebracht werden, auf dieses Hinterfragen, soll ich darauf überhaupt eingehen? Soll ich anfangen, den Auschwitz-Revisionisten auf seinem Niveau zu widerlegen? Also zum Beispiel zu sagen, wenn Sie behaupten, die Tatsache, dass keine genaue Mitschrift der Wannsee-Konferenz verfügen, was ja stimmt, das muss dazu führen, zu bezweifeln, dass diese Konferenz überhaupt stattgefunden hat. So sprechen dann dagegen doch folgende Fakten darüber, dass zu diesem Zeitpunkt eben dann doch die Endlösung der Jugendfrage beschlossen wurde und so weiter und so weiter. Wenn Sie sich auf diese Ebene einlassen, wird es schwierig. Sie fragen, soll ich das überhaupt? Was könnte mich dazu verpflichten, mit diesen Leuten rational zu diskutieren? Und gerade dieses Moment, diese Fragen des sich auf eine gemeinsame Ebene begeben, des sich überhaupt Einlassens auf einen Diskurs, die bezeichnen exakt das Feld ethischer Problematisierung, das eben mit Auschwitz in die Welt gekommen ist. Um es pointierter zu sagen, mit Auschwitz ist das sich Einlassen auf ein Gespräch, der Beitritt zu einem Diskurs, der Beitritt zu einem Vokabular, der Beitritt zu einer Methode, nicht mehr selbstverständlich, sondern zu einem ethischen Problem geworden. Und wenn Sie bei Menschen meiner Generationskohorte, das heißt derjenigen, die noch im Krieg geboren sind, eine Umfrage starten würden, mit Fragebogen und die Frage stellen, wo haben Sie mehr ethische Probleme, sich auf einen Diskurs einzulassen? A, mit einem Auschwitz-Revisionisten über seine Zweifel an den Gaskammern, B, mit einem Altstalinisten über seine Zweifel am Archipel Gulag, und Sie werten dann das aus, diesen Fragebogen, so werden Sie, vermute ich, rasch zu dem Ergebnis, das Ergebnis haben, dass das sich Einlassen mit einem Altstalinisten über seine Zweifel am Gulag nicht so schwierig ist, wie das sich Einlassen mit einem Auschwitz-Revisionisten über seinen Zweifel an den Gaskammern zu reden. Das heißt, die ethische Problematisierung einer Diskussion um die Perversion der Entwicklung beizutreten, die würde, so schätze ich mal, vermutlich geringer sein als die ethische Problematisierung einer Diskussion, um den Bruch der Kontinuität beizutreten. Sie können das ja auch mal unter sich durchspielen, in Ihrer Generation. Machen Sie mal so einen Fragebogen zur Selbstprüfung. Mit wem habe ich mehr ethische Probleme zu diskutieren, indem Sie sich auf ihn einlassen? A, mit jemand, der zweifelnd Hitlers Verbrechen relativiert. B, mit jemand, der zweifelnd Stalins Verbrechen relativiert. C, ich lasse mich überhaupt auf solche Diskurse nicht ein. Was weiß ich, könnte auch ein D, kommt drauf an, ob ich ihn mag oder so. Ne? Und Sie machen so einen Fragebogen. Ne? Und ich wäre neugierig, was da herauskäme. Also, meine Damen und Herren, worauf ich hinaus will, ist eben die spezifischen Arten der Problematisierung des ethischen Feldes herauszuarbeiten, eines Feldes, wo es ja um das Herz der Kultur geht. Die ethische Problematisierung, die vom Archipel Gulag herkommt, ist anderer Art als die von Auschwitz herkommt. Einmal lautet die Frage mit Bezug auf die Perversion der Entwicklung, Sie erinnern sich, die Frage lautet, wie kann die eigene Erfahrung angesichts vergangener Entwicklung und angesichts von Entwicklungskonstrukten als Ethik induzierend legitimiert werden. Die andere Frage lautet, wie kann ich entscheiden, ob es überhaupt ethisch zu verantworten ist, diesem Diskurs beizutreten oder nicht? Eben, es geht bei Auschwitz um den Bruch der Kontinuität in sehr spezieller und sehr genauer Hinsicht, nämlich um die Kontinuität des Projekts der Aufklärung, die Kontinuität der Kommunikationsgemeinschaft, unserer europäischen Kommunikationsgemeinschaft. Der aufgeklärte Mensch lässt sich auf Diskurse ein, vor allem auf solche Diskurse, die etwas mit Zweifel, Hinterfragen, Wirklichkeitsprüfung zu tun haben. Und das galt bis Auschwitz ja auch ganz selbstverständlich. Machen wir uns die Problemlage an einer weiteren möglichen Frage unserer hypothetischen Fragebögen klar. Wir könnten, um sozusagen in die Kernpunkte reinzugehen, könnten wir ja einen Fragebogentext entwerfen. Da steht drauf, einige Auschwitz-Revisionisten behaupten, in Auschwitz-Birkenau seien weitaus weniger Juden in Gaskammern umgekommen, als offiziell behauptet wird. Ist es für Sie wichtig, genau zu wissen, wie viele es wirklich waren? Oder halten Sie das Wissen um die genaue Zahl angesichts dieses Ereignisses für im Kern entbehrlich? So könnte man ja mal einen Fragebogen entwerfen. Und wenn wir uns selbst mal diese Frage vorlegen, denke ich, kommen wir noch punktgenauer an die ethische Problematisierung, die an Auschwitz haftet, heran. Und das will ich jetzt einfach mal machen. Ich werde diesen fiktiven Fragebogentext neben mir liegen haben. Die Zahl der in Auschwitz-Birkenau in den Gaskammern Ermordeten, wie wichtig ist das zu wissen, genau zu wissen? Revisionisten behaupten eben, seien weitaus weniger als behauptet, etc. Ich will das probeweise machen. Diese Geschichte der Zahlendiskussion ist gleichsam, so sehe ich das, ein Indikator für das zunehmende Gewicht der ethischen Problematisierung des Diskursbeitritts. Warum das? Ja, meine Damen und Herren, die Zahl ist ja eines der kulturell bedeutsamsten Mittel aufklärerischer Vernunft. Und die genaue Zahl ist ein eminent aufklärerisches Wissenschaftsideal gewesen. Die Moderne, in der wir leben, wäre undenkbar ohne diese enorme kulturelle Privilegierung der Zahl. Zu fragen ist, wie weit trägt diese kulturelle Bedeutung der Zahl in Auschwitz? Wie sieht das Verhältnis von rationaler Aufklärung und diesem Ereignis aus? Ist es ethisch gerechtfertigt, überhaupt in eine Zahlendiskussion einzusteigen? Welche ethischen Konsequenzen hat eine Revision von Zahlen? Oder man kann es scharf formulieren, nicht? Sollen wir wissen wollen, wie viele es wirklich gewesen sind? Ich werde jetzt einmal probeweise den Weg der Aufklärung gehen, das heißt davon ausgehen, dass wir wissen wollen sollen, wie viele Menschen in den Gaskammern von Auschwitz ermordet wurden. Und ich sage das ganz deutlich, probeweise. Probeweise. Und ich meine damit eine Probe auf das ethische Empfinden, und zwar, damit wir uns auch richtig verstehen, eine Probe nicht in der Frage, dass in den Gaskammern Menschen ermordet wurden, sondern eine Probe auf das ethische Empfinden bei der Frage, ob wir aufklären wollen sollen, wie viele es gewesen sind im Gegenüberstehen eines Auschwitz-Revisionisten. Eine Probe. Und vielleicht, wenn ich Ihnen diese Aufklärung der Zahl der in Auschwitz Ermordeten jetzt versuche, ein Stück weit einzusteigen, vielleicht versuchen Sie in Ihrem Innern nachzufinden, nachzuempfinden, was da passiert, und Sie merken wahrscheinlich dann doch sehr stark, was ich mit Bruch der Kontinuität meine. Die Aufklärung der Zahl der in Auschwitz in den Gaskammern Ermordeten war ein langer Prozess, und dass unser moralisches Empfinden irritierende wird sein, dass dieser Prozess möglicherweise auch in Zukunft noch weitergehen wird. Ich beziehe mich dabei auf veröffentlichte Arbeiten verschiedener Art, insbesondere natürlich auch auf die Arbeiten von Götz Ali, der nicht nur ein böses Buch über 68 geschrieben hat, sondern der vor allem einer der gründlichsten Historiker der NS-Zeit gewesen ist. Also fangen wir mit den Zahlen an. 1945 ging ein offizieller Bericht des französischen Office de Recherche des Crimes de Guerre davon aus, dass die Zahl von 8 Millionen Toten in Auschwitz als, wie es hieß, keinesfalls übertrieben erscheine. Drei überlebende jüdische Häftlinge hatten 1945 in Frankreich Zeugenaussagen über Auschwitz gemacht. Der eine bezeugte 7 Millionen Tote, der andere sprach von 4 bis 4,5 Millionen Verschwundenen, der dritte von 4 Millionen. Diese Zahl bestätigte dann auch der überlebende Heinrich Tauber im Prozess gegen Rudolf Höss vor dem obersten Volksgerichtshof in Warschau. Der Lagerkommandant von Auschwitz, Rudolf Höss, wurde 1947 als Kriegsverbrecher in Auschwitz hingerichtet. Heinrich Tauber war nämlich einer der wenigen Überlebenden des Sonderkommandos, das die Leichen verbrennen musste. Und ihm traute man besonders exakte Angaben zu. Höss, der Lagerkommandant, sprach im Prozess zunächst von 3 Millionen Toten, später von 1,5 Millionen Toten. Die Anklageschrift in diesem Prozess warf ihm die Verantwortung für den Tod von 4.312.000 Menschen vor, und zum Tode verurteilt wurde er wegen der Mitverantwortung für den Tod von 2.812.000 Menschen. In der damaligen Urteilsbegründung schrieben die Richter des obersten polnischen Nationalgerichtshofes, ich zitiere: Die Zahl von 2,5 Millionen Opfern des Konzentrationslagers in Auschwitz ist zweifelsohne als erwiesen anzusehen. Es ist die Mindestzahl der Opfer, denn unter Berücksichtigung der Aussagen des sachverständigen Ingenieurs Dawidowski, ja, der sachverständige Ingenieur, das spielt in der ganzen Diskussion eine große Rolle, nämlich die Frage der zeitlichen und technischen Machbarkeit von Verbrennungen von Leichen. Also die Aussagen des sachverständigen Ingenieurs Dawidowski sowie unter Berücksichtigung der Erhebung der außerordentlichen sowjetischen Regierungskommission könnte eine Höhe von 3 bis 4 Millionen Opfern mit aller Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden. Zitat Ende. Zahlen. Es geht um Aufklärung, um Zahlen. Die Zahl der Anklageschrift von Höss gegen Höss von 1947, nämlich die Zahl von 4.312.000, die wurde nun, und das ist ganz wichtig, eine amtliche Zahl, die in den offiziellen Verlautbarungen dann als 4 Millionen oder als über 4 Millionen sprechbar gemacht wurde. Und vielleicht spüren Sie auch schon ein wenig diese ethische Spannung, die sich hier auftut, wenn man Zahlen genauer sagt. Im Bereich des Entsetzens sagt sich 4 Millionen einfach relativ geschwinder als 4.312.000. Wogegen doch im Sinne der Aufklärung es gerade in ethischer Hinsicht unbedingt erforderlich wäre, sich nicht mit einer gerundeten Zahl zu befrieden, denn es ging ja um einzelne Individuen, die da ermordet wurden. Ja, was heißt nun, die Zahl wurde amtlich? Vielleicht kann man es so sagen, die Zahl von 4 Millionen wurde eine Größe, an deren Anerkennung die Anerkennung des Gedenkens der Opfer des Holocaust geheftet wurde. Die Zahl wurde am Ende der Rampe von Auschwitz-Birkenau in Granit gemeißelt. Der frühere polnische Staatspräsident Józef Cyrankiewicz, selbst Überlebender des Lagers, verlieh posthum den 4 Millionen den höchsten Orden der Volksrepublik Polen. Der Papst erteilte den 4 Millionen einen besonderen Segen. Wichtig ist, das kollektive Gedenken wurde mit dieser Zahl verbunden und das macht ja auch einen guten ethischen Sinn. Das Gedenken an die Ermordeten und die Ehrung der Toten ist ohne Bindung an eine Zahl ja überhaupt undenkbar. Gegen die Zahl der 4 Millionen in Auschwitz Ermordeten haben Auschwitz-Revisionisten seit den 50er Jahren lautstark ihre Zweifel erhoben und behauptet, diese Zahl sei eine Lüge. Es sei eine interessegeleitete Lüge, die die Kriegsgegner erfunden hätten, um die Kriegspropaganda gegen Deutschland über 1945 hinaus fortzusetzen. Insbesondere werde diese Zahl, so sagten die Auschwitz-Revisionisten, von jüdischen Organisationen und vom Staat Israel benutzt, um die finanziellen Zahlungen an Israel in die Höhe zu treiben. Und schließlich sei diese Zahl das Werk von Stalinisten, die damit von ihren eigenen Massenmorden ablenken wollten. Kurz gesagt, die Anerkennung der Zahl wurde mit der Anerkennung von Schuld beziehungsweise die Nichtanerkennung der Zahl wurde mit der Nichtanerkennung von Schuld verbunden. Und dies macht in dieser rationalen Logik und Ethik kriminalistische Aufklärung ja auch einen guten Sinn. Dass mehr oder weniger schuldig haftet nun einmal am mehr oder weniger der Ermordeten. Wohlgemerkt nicht nur, aber auch. Meine Damen und Herren, ich muss noch mal sagen, ethische Problematisierung, wie sie vom Geschehen in Auschwitz herrührt, nur darum geht es mir jetzt bei der Darlegung dieser Aufklärungsgeschichte der Zahl der in den Gaskammern Ermordeten. Und nochmal zur Erinnerung, distanzieren Sie sich etwas, denken Sie, wir sind dabei zu prüfen, im Sinne einer ethischen Probe, ob wir es ethisch verantworten können, uns überhaupt auf eine solche Zahlendiskussion einzulassen. Um das gleich zu sagen, es gibt ethische Gründe, sich darauf überhaupt nicht einzulassen. Sie kennen diese Gründe vielleicht, ich will nur zwei nennen. Erstens kann man sagen, bei diesen nur abstrakt nennbaren, aber im Sinne eines menschlichen Vorstellungsvermögens unfassbaren Zahlen lenkt die Aufklärung der genauen Zahl das moralische Empfinden in die Irre. Ein starkes Argument, wobei im Hintergrund natürlich die Gegenfrage schwelt, vernünftig betrachtet, ab wie viel Toten beginnt denn die emotionale Fehlleitung? Zweites Gegenargument, sich überhaupt auf so eine Diskussion einzulassen. Man kann sagen, auf die Erforschung der genauen Zahl soll man sich nicht einlassen, weil das Grauenvolle, nämlich die industriell organisierte, medizinisch geleitete, chemotechnische Menschenvernichtung auf der Ebene von Zahlen überhaupt nicht aufgezeigt werden kann. Denn Zahlen gehören ja selber zu dieser Vernichtungslogik. Auch ein starkes Argument, sich nicht einzulassen, wobei natürlich im Hintergrund wiederum die Gegenfrage lauert, ab welchem Grad technischer Mittel der Menschenvernichtung zählt das Argument. Bevor ich das Problem der ethischen Problematisierung von Diskursbeitritten, des Beitritts zu einem Vokabular, des sich Einlassens auf diese Ebene weiter angehe, will ich noch die Probe etwas weiterführen und mit der Zahl fortfahren. Gegen diese amtliche Zahl von 4 Millionen in Auschwitz Ermordeten richteten sich, wie gesagt, die Lügenvorwürfe der Revisionisten. Aber es gab noch ein anderes Phänomen, nämlich Schätzungen. Und diese Schätzungen bezogen sich oft auf Einzelvorgänge innerhalb des Gesamtgeschehens, also etwa die Zahlen der Deportierten aus einem Gebiet in einem Zeitraum. Und diese Schätzungen fanden sich zerstreut und wenig beachtet in Werken, die von Autoren stammten, deren moralische Integrität nicht angezweifelt wurde. Es handelte sich um Autoren, die sich auch nicht an der von Revisionisten aufgebrachten, an den von Revisionisten aufgebrachten Zweifel an der amtlichen Zahl beteiligten, die aber wohl als gründliche Historiker einzelne Zahlen nannten und vorsichtig und genau, wie Historiker eben sein sollten, sich auf Schätzungen verlegten. Ich will nur zwei Schriften nennen, denen wir das meiste verdanken, was wir heute über die Vernichtung der Juden wissen. An erster Stelle Raoul Hilberg, die Vernichtung der europäischen Juden. Da sehen Sie Raoul Hilberg, 1945 als amerikanischer Soldat in Bayern, entdeckte er die ersten Kisten aus Hitlers Privatbibliothek und hat sich dann sein Leben lang an die Erforschung des Holocaust gemacht. Raoul Hilberg, sein monumentales Werk erschien 1961 in den USA, 1961 in den USA, 1982 in deutscher Übersetzung. Sie haben richtig gehört, 1961 USA, 1982 Deutschland. Raoul Hilberg war vor ein paar Jahren in Freiburg, hat einen schönen Vortrag gehalten. Ich habe ihn gefragt, warum hat das so lange gedauert, bis das übersetzt wurde? Nun, seine Antwort war ganz kurz. Er sagte mir, na, das Personenregister war zu lang. Hilberg war lange Zeit für deutsche Leser überhaupt nicht zumutbar. Heute gilt er als der bedeutendste Historiker des Holocaust. Er starb im August 2007. Anstelle dieses Buchs von Hilberg, was sozusagen lange Zeit nicht zu lesen war, war ein anderes für die greifbar, die nur Deutsch konnten, nämlich Buchheim, Brostadt, Jakobsen, Krausnick, Anatomie des SS-Staates, 2 Bände. Das Buch war eine Auftragsarbeit, nämlich das Gutachten des Münchner Instituts für Zeitgeschichte zum Frankfurter Auschwitz-Prozess. Zeitgeschichte, der etliche Historiker unter Ihnen. Dieses Institut für Zeitgeschichte wurde 1949 gegründet, und zwar als Institut für Geschichte der nationalsozialistischen Zeit. Also Zeitgeschichte war das. Und dann in den 50er Jahren hat man es geändert. Zeitgeschichte, das war dann auch zu lang für die Bürokraten. Das hieß dann einfach Institut für Zeitgeschichte. Hat lange gedauert, bis die Zeithistoriker dazu gekommen sind, auch die Zeit nach 45 noch mit zur Zeitgeschichte dazu zu rechnen. Auch dank natürlich der Initiativen von Ulrich Herbert hier in Freiburg. Also, Frankfurter Auschwitz-Prozess, dazu war das Gutachten. Dieser Frankfurter Auschwitz-Prozess wurde im Dezember 1963 eröffnet. Und auch hier haben Sie recht gehört, der von der bundesrepublikanischen Justiz selbst angestrengte Prozess gegen die Verantwortlichen von Auschwitz fand knapp 18 Jahre nach der Befreiung des Lagers statt. 18 Jahre nach der Befreiung des Lagers. Und wer sich für diesen Prozess interessiert, inzwischen gibt es auch Tonaufnahmen irgendwo, irgendjemand hat das rausgenommen, das habe ich noch nicht nachverfolgt, aber die dann erreichbare Edition in den 60er Jahren war Hermann Langbein, der Auschwitz-Prozess mit auszugsweisen Dokumenten. Ja, meine Damen und Herren, erlauben Sie mir eine Abschweifung, 21 Jahre später, 18 Jahre später, was das überhaupt heißt, wird vorstellbar, wenn man solche Abstände einmal an eine an eine Biografie anlegt. Also wenn ich das mal für mich persönlich mache, so muss ich sagen, als ich geboren wurde, wie gesagt, 1944 waren die Gaskammern noch voll in Betrieb. Als dann 1946/47 einige Kriegsverbrecher von den Siegern des Krieges verurteilt und hingerichtet wurden, da war ich, heute würde man sagen, Kindergartenkind. Als der Frankfurter Auschwitz-Prozess eröffnet wurde, war ich 19 Jahre alt. Als das Gutachten von Brossat und anderen erschien, war ich im dritten Semester. Und als es dann endlich so weit war, dass ich meinen Freunden und Bekannten sagen konnte, nun lest mal das Buch von Hilberg, es ist jetzt übersetzt worden, da war ich 38 Jahre alt geworden. Ja, zurück zu unserem Faden. Hilbergs und Brossats Schätzungen wichen von der amtlichen Zahl erheblich ab, aber dies wurde, auch wenn es bemerkt wurde, von den meisten Lesern nicht zum Thema gemacht. Die Zahlendebatte war von den Auschwitz-Revisionisten besetzt, also war sie tabu. Eine von deutschen Historikern ausgehende Aufklärung der Zahlendebatte ist, soweit ich sehe, auch bis heute eigentlich ausgeblieben. Nicht so in Frankreich. Und ich werde, wenn ich mit dieser ethischen Probe auf die Frage, ob wir uns auf eine Zahlendiskussion einlassen sollen oder nicht, wenn wir damit fertig sind, werde ich Ihnen entwickeln, wie sehr der Auschwitz-Revisionismus zum Kernproblem der deutsch-französischen Auseinandersetzung mit der Tradition der Aufklärung und dem Bruch der Kontinuität, eines der inspirierenden Kernmerkmale auch überhaupt der Notwendigkeit einer postmoderne Debatte geworden ist. Mit dem Ziel, nun den französischen rechtsradikalen Auschwitz-Revisionisten, die in größerer Zahl vorhanden war als in der Bundesrepublik, das Wasser abzugraben, setzte sich der Historiker George Wellers mit dem Zahlenproblem auseinander in dieser in Montjuif erschienenen Schrift Essai de Détermination du Nombre de Morts au Camp de Auschwitz. Es ist die in den 80er Jahren überhaupt gründlichste Arbeit zu dieser Frage. Und Wellers hat sich bei seinen Berechnungen auf polnische Vorarbeiten gestützt. Der langjährige Direktor der Gedenkstätte von Auschwitz, Kazimierz Smolem, hatte 59 bis 63, also noch zu Zeiten der Kommunistenherrschaft in Polen, der polnischen Historikerin Danuta Cech die Chance gegeben, ihr Kalendarium von Auschwitz in einer polnischen Publikationsreihe Hefte von Auschwitz 1959 bis 63 zu veröffentlichen. Kalendarium, Danuta Cech, Auschwitz-Kalendarium, dann Kalendarium, meinte jetzt die genaue Rekonstruktion jedes einzelnen Tagesablaufs in Auschwitz über 4 Jahre hinweg, die das Lager bestand. Dieses Kalendarium, was wie gesagt 63 erschien in Polen, wo sie mit fertig war, wurde dann natürlich auch ins Deutsche übersetzt und Sie sehen, es wurde 1989 übersetzt. Der Franzose Wellers hat nun detaillierte Berechnungen vorgenommen, um den Auschwitz-Revisionismus, das heißt dem Zweifeln an der amtlichen Zahl, zu begegnen. Und im Ergebnis kam Wellers bei seinen Rechnungen auf 1.470.000 ermordete Menschen in Auschwitz. Das ist die Zahl, die gibt es seit 1983 in Frankreich. Sie hat in den 80er Jahren keine Verbreitung gefunden. Wir hatten zwar den Historikerstreit, aber wenn Sie die inkrimierte Schrift von Nolte, der europäische Bürgerkrieg, lesen, so finden Sie zwar die wichtige Überlegung der revisionistischen These, Hitlers Ideologie habe nichts mit den Gaskammern zu tun gehabt, aber zum Zahlenproblem äußert sich Nolte überhaupt nur am Rande. Nolte spricht davon, ich zitiere, hinsichtlich Auschwitz bewegen sich die meisten Schätzungen zwischen 4 Millionen und 1 Million. George Wellers taucht nicht auf. Dafür aber neben der amtlichen Zahl von 4 Millionen die untere Grenze 1 Million. Woher kommt jetzt diese Zahl? Woher kommt diese untere Schätzung? Diese Schätzung von 1 Million, genauer von 1,1 Millionen, die stammt aus den Arbeiten der 60er Jahre, die ich genannt habe. Es sind Angaben, die Hilberg und Brossat gemacht hatten, eigene Schätzungen verstreut, da waren so viele, die kamen von da, von da, von da. Aber Schätzungen, die man, wenn man sie mit einem Taschenrechner zusammenrechnen würde, unter der amtlichen Zahl lagen. Meine Damen und Herren, mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime im Ostblock sind nun weitere Zahlen aufgekommen. Im September 1989 warnte der israelische Historiker Yehuda Bauer in der Jerusalem Post davor, mit erhöhten Zahlen zu argumentieren. Er schrieb, ich zitiere, rund 1,6 Millionen Menschen wurden in dem Lagerkomplex Auschwitz ermordet, schätzungsweise 1,35 Millionen von ihnen waren Juden. Und als der Bundeskanzler Helmut Kohl das Vernichtungslager von Auschwitz besuchte, 1989 war das, dieser Blitzbesuch, weil gleichzeitig die Deutschen sich wieder vereinigten, 1989 ließ das polnische Kultusministerium nachts die Aufschrift in Granit gemeißelt, es waren 4 Millionen, übermalen. Im Juli 1990 trat der langjährige Direktor der Auschwitz-Gedenkstätte Smolem zurück und obwohl er selbst große Verdienste um das Auschwitz-Kalendarium gemacht hatte, hatte er sich bis zum Schluss geweigert, die amtliche Zahl von 4 Millionen zu korrigieren. Und der neue Direktor František Pieper gab fast gleichzeitig mit dem Rücktritt von Smolem bekannt, in Auschwitz seien mit Sicherheit 960.000 Juden ermordet worden, 70.000 Polen, 21.000 Sinti und Roma, 15.000 sowjetische Kriegsgefangene, das seien Mindestzahlen Sommer 1990. Okay, ich breche das jetzt ab. Die Geschichte der Zahlen ging weiter, sie wird wahrscheinlich noch weitergehen. Aber hier gibt es ein Problem. Und dieses Problem war ja überhaupt der Anlass meiner Darstellung dieser Zahlendiskussion. Es werden auch in Zukunft Leute auftreten und werden sagen, ich bezweifle auch diese Zahlen. Und nach der Aufklärung alten Stils, die ich Ihnen ja in großen Zügen hier vorgeführt habe, könnten die Zweifler ja noch recht in Fahrt kommen und sagen, da seht ihr es doch, 45 waren es 8 Millionen, das war falsch, dann waren es 4 Millionen, das war auch falsch, jetzt sind es 1 Million. Wir bezweifeln auch das. Und wenn Sie sich diese Möglichkeit vor Augen halten, so werden Sie sich fragen, führt denn die Aufklärung der Frage, wie viele denn in den Gaskammern von Auschwitz ermordet wurden, nicht in eine ganz falsche Richtung? Und ich kann sehr gut verstehen, wenn mir jetzt nach der Vorlesung jemand vorhält, ich hätte das überhaupt gar nicht alles bringen sollen. Ich hätte mich nicht darauf einlassen sollen, einen Willen zum Wissen der genauen Zahl überhaupt zu folgen. Ich hätte mir das in ethischer Hinsicht vorher genauer überlegen sollen, ob ich mich überhaupt auf diese Ebene begeben darf. Und wenn jetzt bei Ihnen solche Überlegungen auftauchen, dann wird vielleicht transparenter, warum ich die Aufklärung über die Zahl der in Auschwitz Ermordeten als eine ethische Probe eingeführt habe. Als eine ethische Probe auf die Frage, ob wir aufklären sollen, wie viele es denn genau gewesen sind, die in Auschwitz ermordet wurden. Mir ging es also nicht in erster Linie darum, Ihnen irgendwelche Zahlen beizubringen. Mir ging es auch nicht darum, Zweifler zu ermutigen oder zu entmutigen. Mir war klar, dass diese Effekte bei Ihnen eintreten können. Ich war mir auch bewusst, dass die Aufklärung dieser Frage moralischen Schaden bei Ihnen anrichten kann, wohlgemerkt kann, nicht muss. Und darum noch mal ganz entschieden und unmissverständlich. Sinn dieser Darlegung war die ethische Probe, ob wir wissen wollen sollen. Ich wollte Ihnen vorführen, dass die ethische Problematisierung, die von Auschwitz herrührt, sich auf einen ganz speziellen Bereich bezieht, der durch keinen Vergleich der Leichenberge und auch keinen Vergleich der Vernichtungsmethoden zu erreichen ist. Auschwitz markiert die Grenze der Aufklärung. Die Grenze der Aufklärung. Und zwar nicht in dem Sinne, dass nicht aufgeklärt werden könnte, was dort geschehen ist, sondern Grenze der Aufklärung in dem Sinne, dass es seitdem nicht mehr selbstverständlich ist, sich auf einen aufklärenden Diskurs einzulassen. Dass sich einlassen auf die Zweifler, und der paradigmatische Fall ist hier der kritische, aufklärerische, verständigungsorientierte Diskurs mit einem zweifelnden Auschwitz-Revisionisten, der ist nicht moralisch selbstverständlich, sondern bedarf einer ethischen Prüfung vorab. Und das genau ist das Thema der großen, wichtigen Schrift des französischen Philosophen Jean-François Lyotard, der Widerstreit, das Thema der dagegen gerichteten Auffassung deutscher Historiker und Philosophen, der transzendentalen Letztbegründung moralischer Urteile, kommt danach. Mit Lyotard mache ich nächstes Mal weiter. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.